25 Jahre Wissenschaft und Wiedervereinigung. Da wäre natürlich auch von mir persönlich einiges zuzusagen, auch von Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich will das vielleicht zu Beginn ganz kurz tun und dann den Blick nach vorn richten. Sie hatten ja gesagt, gut 10 Minuten. 1989, als die Mauer fiel, war ich an der ETH Zürich, dann anschließend 10 Jahre in Konstanz und habe eigentlich erst gemerkt, was die deutsche Wiedervereinigung bedeutet, dann sehr handfest, als ich 2000 Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin wurde. Das dann aber wirklich täglich von morgens bis abends mit sozusagen allen Ups and Downs. Auch 2005 bei Helmholtz war natürlich dann das Spielfeld ganz Deutschland. Und ich muss sagen, ich bin im Nachhinein froh, dass wir BESI als eine große Forschungsinfrastruktureinrichtung unter das Dach von Helmholtz nehmen konnten und dann später auf Empfehlung des Wissenschaftsrats das Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, weil ich der Meinung war, wir waren ja schon an einigen Standorten in den neuen Bundesländern, dass insbesondere der Raum Dresden für uns als Helmholtz-Gemeinschaft auch eine Wissenschaftsregion ist, wo wir unbedingt präsent sein sollten. Von daher auch nochmal an dieser Stelle Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Herausforderungen der Zukunft. Ich versuche das mal wirklich so in einigen kurzen Punkten aufzuarbeiten. Status quo, das deutsche Wissenschaftssystem ist so gut aufgestellt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Da widerspricht mir auch keiner, auch nicht die Kollegen aus den Universitäten. Die Aufgabenteilung innerhalb des Systems hat sich bewährt und dieses auch leistungsfähig gemacht. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Wir haben die Universitäten auf der einen Seite mit Lehre und Forschung. Wir haben die Max-Planck-Gesellschaft für, sagen wir mal, die Grundlagenforschung orientiert an den einzelnen Forscherpersönlichkeiten, die Fraunhofer-Gesellschaft sehr anwendungsorientiert. Wichtig, weil Sie das auch erwähnt hatten, Herr Stüter, glaube ich, gerade für die kleinen und mittelständischen Betriebe, die sich nicht ohne weiteres F&E leisten können, aber nicht nur. Helmholtz mit den großen Themen und den großen Forschungsinfrastrukturen. Den schwierigsten Part hat vielleicht noch die Leibniz-Gemeinschaft, die sich ja nicht ohne Grund nach der Wende von der Anzahl der Einrichtungen verdoppelt hat. Man hätte das damals auch anders handhaben können. Aber man hat auch aus finanziellen Gründen, weil die neuen Bundesländer nicht in der Lage waren, viele Akademieinstitute zu 100% zu finanzieren, dann versucht, diese Einrichtung, und das ist überhaupt keine Aussage, über die Qualität der Einrichtung gemeinschaftlich zu finanzieren. Aber insgesamt, denke ich, ist unser System gut aufgestellt. Das heißt nicht, dass man es auch anders machen könnte. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Das Paket der Pakte hat eine Kontinuität in das System gebracht, die sich heute auszahlt. Wir selber als außeruniversitäre Forschungseinrichtung profitieren außerordentlich, wie auch die DFG, vom Pakt für Forschung und Innovation. Pakt 2 sogar mit 5% Aufwuchs, Pakt 3 nur mit 3% Aufwuchs. Nur deshalb meine ich, weil sich die Länder aus dieser Aufwuchsfinanzierung zurückgezogen haben und der Bund, vielen Dank, Herr Schütte, stellvertretend an Sie, der Bund sich dann bereit erklärt hat, diesen Aufwuchs zu 100% aus Bundesmitteln zu finanzieren. Aber immerhin, wir haben Kontinuität, wir haben Planbarkeit, wir haben Aufwuchs im internationalen Vergleich, fantastisch. Wir haben die Exzellenzinitiative. Da wird zu diskutieren sein, wie es weitergeht. Meiner Ansicht nach gibt es da ein Zeitproblem. Die Empfehlung der Imboden-Kommission kommt zu spät. Ich erlebe in vielen Diskussionen, in Uniräten, wo ich dann mal dabei bin oder auch in Aufsichtsräten, jetzt gestern gerade im Karlsruher Institut für Technologie, dass sich diese Unis, das sind ja diejenigen, die Antragsteller sein werden, jetzt schon den Kopf machen, wie es denn weitergeht. Da sind Strukturentscheidungen zu treffen, da sind inhaltliche Entscheidungen zu treffen, die einen Vorlauf haben. Und von daher wird das nächste Jahr, bis dann endgültig politisch entschieden ist, wie es lang geht, sehr schwierig werden in der gesamtpolitischen Diskussion. Ich bin gespannt, Herr Schütte, ob das BMBF dem Druck standhalten wird, der zunehmen wird im Sinne von, ihr müsst euch positionieren. Der Hochschulpakt zur Finanzierung der Lehre, auch wichtig. Da mache ich vielleicht gleich eine Bemerkung zu den Studiengebühren. Ich weiß nicht, wer die gebracht hat. Ich glaube, Herr Göring. Ich streite mich immer ein bisschen mit Peter Strohschneider darüber, was unterfinanziert ist an den deutschen Universitäten. Ich behaupte, die Lehre sei unterfinanziert, weil man bei der Forschung vielfältige Möglichkeiten hat, Drittmittel einzuwerben, um damit wettbewerbsfähig zu werden. In der Lehre hängen sie ausschließlich am Tropf der öffentlichen Finanzierung. Es gibt keine Kultur der Schenkungen und Stiftungen in Deutschland. Studiengebühren sind abgeschafft. Das ist eine Katastrophe. Ich denke, man wird nicht umhin können, bei dem Finanzzustand auch gerade der Länder, wenn die weiter zu 100% die Universitäten besitzen wollen, zu § 91b und den Möglichkeiten komme ich dann gleich noch, die sich da vielleicht auch im Zusammenspiel von Ländern und Bund ergeben, wird meiner Ansicht nach kein Weg an Studiengebühren vorbeiführen. Ich habe kürzlich mit Peter Hoy, dem Chef der University of Queensland in Brisbane, gesprochen. Die bieten ausländische Studierende zur Kasse in erheblichem Umfang. Die haben 50.000 Studierende und auch die Australier selbst. Der hat allein 500 Millionen australische Dollar Einnahmen aus Studiengebühren jährlich. Und wenn Sie über den Campus gehen, sehen Sie das. Also die Unterfinanzierung der Universitäten in Deutschland wird sich nur dann ändern, wenn wieder Studiengebühren eingeführt werden oder die Länder auf einmal ihr großes Herz, ihre große Liebe, Herr Tiefensee, auch für die Universitäten entdecken, was die Finanzierung anbetrifft, was ich nicht sehe. Die Ex-INI hat es geschafft, wissenschaftliche Exzellenz in Deutschland und weit über die Grenzen hinaus zu unterstützen und sichtbarer zu machen. Letztlich hat man sich dazu entschieden, ungleiche Institutionen auch ungleich zu behandeln. Das war ja lange Zeit ein schwieriges Thema in Deutschland. Das ist damit vom Tisch. Wie geht's weiter? Ich denke, bei den Herausforderungen geht es in erster Linie darum, jetzt nicht mehr zu diskutieren, gibt es Unterschiede zwischen Ost und West, sondern wie können wir im deutschen Wissenschaftssystem so weiterkommen, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben und da vielleicht sogar auch an die Spitze kommen oder an der Spitze bleiben. Und das bedeutet, Stichwort Exzellenzinitiative, dass Spitze bleiben muss. Sie können mit der Exzellenzinitiative nicht alles bedienen, was sozusagen an Reparaturen notwendig wäre im System, insbesondere nicht an den Universitäten. Meiner Ansicht nach wird das auf 5 plus minus Exzellenzregionen in Deutschland hinauslaufen, die üblichen Verdächtigen. Ich wäre sehr erstaunt, wenn man von den Verdächtigen Berlin, München, Dresden, irgendwas im Gebiet um, Aachen, Köln-Jülich, dann die Rhein-Main-Schiene und irgendwas in Baden-Württemberg abweichen würde. Für mich nicht sichtbar, auch nicht nachvollziehbar. Bei den Profilstandorten wird es meiner Ansicht nach darum gehen, wie man die zuschneidet. Ich bin dafür, Peter Strohschneider und ich hatten das Thema schon auf der Mitgliederversammlung der DFG, es thematisch zu öffnen. Warum nicht einem Standort 10 Millionen pro Jahr geben, wenn es eine gute Physik macht oder eine gute Chemie? Anstatt es fachlich so zuzuschneiden, dass beispielsweise Einrichtungen wie Max-Planck-Institute, die einfach auf die Exzellenz ihrer Chefs allerhöchsten Wert legen, einzuengen thematisch, wenn Cluster eng zugeschnitten sind. Wir brauchen für die erfolgreiche Weiterentwicklung Kontinuität, Planbarkeit, aber auch eine dynamische Komponente. Das heißt, es muss insgesamt ein Wettbewerbselement natürlich weiter drin sein im System, Wobei ich der Meinung bin, dass wir auch vom Wissenschaftssystem aus das Ganze vielleicht begleiten sollten durch auch einen kritischen Foresight-Prozess im Sinne von, wo sind wir eigentlich wirklich gut, wo können wir diese Stärke ausbauen, was kann in die Müllentsorgung, was kann man auch mal beenden. Das ist eine Herausforderung nicht nur für uns bei Helmholtz, sondern für alle. Und wo gibt es Defizite, wo gibt es Bereiche, wo Deutschland unbedingt dabei sein müsste, aber noch nicht dabei ist. Das ist natürlich für Helmholtz insbesondere ein Thema auf den Gebieten, auf denen wir unterwegs sind, aber nicht nur. Mir ist kürzlich, ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, das Papier vom MIT, eine Untersuchung, eine Case Study in die Hände gefallen, The Future Postponed, Why Declining Investment in Basic Research Threatens a US Innovation Deficit. Alles MIT-Leute, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wo gibt es Bereiche, wo man eigentlich mehr tun müsste. Ich denke, sowas müssten wir in Deutschland auch aus dem Wissenschaftssystem heraus viel stärker auch selbst betreiben und es nicht nur Unternehmensberatungsfirmen überlassen. Die Akademien können da einen Beitrag leisten, aber ich glaube, auch die, die selbst Forschung betreiben, sind da stark gefordert. Ich glaube, wir brauchen strukturelle, organisatorische Innovation und neue Kooperationsformen. Ich hatte dazu auch auf der 20-Jahr-Feier von Helmholtz etwas gesagt. Meine Damen und Herren, da sollte es keine Tabus geben. Ich habe ja gesagt, wir sind komplementär aufgestellt, aber man kann sich natürlich auch ganz andere Dinge überlegen in Verbindung mit Paragraph 91b. Ich habe kürzlich den Nature Publication Index gesehen, wo man mal aufgelistet hat, deutsche Einrichtungen, wie stehen die da im internationalen Vergleich? Eine der wenigen, sagen wir mal, Statistiken, wo man Helmholtz mal zusammengefasst hat. Das ist sonst immer etwas schwierig aufgrund der Dachstruktur, die wir haben. Ergebnis, Max Planck ist auf Platz 4, weltweites Ranking. Helmholtz ist auf Platz 8, die erste deutsche Uni, wahrscheinlich eine der üblichen Verdächtigen, eine Münchner vermute ich, auf Platz 50. Aber Max Planck und Helmholtz unter den Top 10 zusammen mit Stanford, MIT und so weiter. Man könnte natürlich auch sagen, warum machen wir aus der Max-Planck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft keine Universitäten, geben ihnen das Promotionsrecht und finanzieren sie zu 100% aus Bundesmitteln. Wir könnten natürlich auch einen anderen Weg gehen und uns überlegen, alles unter dem Aspekt, wie werden wir international wettbewerbsfähig? Die außeruniversitären Einrichtungen, da wo es geht, zu integrieren, einzugliedern in Universitäten, könnte man auch als Modell diskutieren. Das wird ja immer wieder partiell diskutiert. Das führt dann am Ende zu Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Herr Prinze ist jetzt nicht mehr da, mit diesen Liebig-Instituten oder Gefäßen, die irgendwie befüllt werden sollen. Ob das gut ist oder schlecht ist am Ende, sei mal dahingestellt. Wofür ich werbe, das liegt vielleicht auch daran, dass ich zum 31.08. aus meinem Amt ausscheide, ist diese Diskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen, tabufrei zu führen. Alle Pros und Cons auf den Tisch zu legen unter dem Aspekt, wie müssen wir unser Wissenschaftssystem aufstellen, um in 10 oder 20 Jahren international immer noch vorne dabei zu sein, im Anbetracht dessen, was woanders passiert. China ist hier erwähnt worden, da muss man sicherlich genau hinschauen. Diese Dynamik ist einfach umwerfend. Aber auch das amerikanische Zeitalter ist bei Weitem noch nicht vorbei. Nachwuchs, wissenschaftlicher Nachwuchs. Wir sprachen da schon drüber, als vorausgingen hier einige von uns, dieses Thema zeitliche Befristung ist meiner Ansicht nach nur ein Aspekt eines viel generellen Themas. Das generelle Thema ist, glaube ich, für alle öffentlichen Einrichtungen, auch für die Wissenschaftseinrichtungen, wie mache ich eine gute Personalentwicklung? Wie mache ich Talentmanagement zu einem Kulturbestandteil einer Organisation? Wie kann ich fordern, fördern, halten, gewinnen und zwar durchgängig als Gen einer Organisation? Das ist nicht vorhanden. Und die Tatsache, dass wir im Wissenschaftssystem als Wissenschaftseinrichtung unter Druck gekommen sind, jetzt Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz, liegt daran, sage ich auch ganz klar, dass wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, dass es da ein Problem gibt. Ob man das jetzt prekäre Arbeitsverhältnisse nennt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass es da ein Problem gibt, das hätte uns auch selber einfallen können. Und da hätten wir auch selber was machen können, anstatt jetzt auf politischen Druck zu reagieren. Wir brauchen einfach klare Karriereperspektiven, nicht im Sinne von, du kannst da auf alle Ewigkeit drauf bleiben auf einer bestimmten Stelle, aber wir brauchen klare Perspektiven im Sinne von Ansagen. Und nicht immer, wenn ich jetzt mal im universitären Bereich bleibe, die Professur sozusagen an diesem langen Stab, die wir den jungen Leuten vor die Nase halten, wird nicht funktionieren. Wir müssen uns auch endlich mal von der Habilitation verabschieden, diesem Anachronismus. Wir müssen mehr tun für Diversität und Gender. Ich sehe hier überwiegend ältere, weiße Männer in meinem Alter. Hier vorne auf dem Podium, jetzt schon in der zweiten Runde und hier auch im Auditorium. Die kommen wenigstens, ist okay, Herr Kern. Aber wir haben da ein Problem. Wir haben da ein Problem. Und wenn Sie sich das überlegen vor dem demografischen Wandel, den wir haben werden, 2030 wird das hier anders aussehen müssen, wenn wir noch international wettbewerbsfähig sein wollen. Forschungsinfrastrukturen. Sie wären überrascht, wenn ich das Thema nicht zumindest kurz ansprechen würde als Helmholtz-Präsident. Ich glaube, auch da stehen wir gut da. Ich schaue mal zu Herrn Schütte. Wir arbeiten an einer nationalen Roadmap. Da müssen alle zu beitragen, die die Forschungsinfrastrukturen in besonderer Weise betreiben, wie Helmholtz, Max Planck in kleinerem Umfang, aber auch wir sind besonders gefordert, wir müssen uns gemeinsam überlegen mit den Universitäten, welche Forschungsinfrastrukturen brauchen wir nicht um ihrer selbst willen, sondern dafür, damit wir wissenschaftlich international wettbewerbsfähig bleiben, einerseits attraktiv sind auch für Forscherinnen und Forscher aus dem Ausland, um zu uns zu kommen, und andererseits auch große gesellschaftliche Herausforderungen angehen zu können. Ich meine, Deutschland hat da viel unternommen und die Europäisierung und Internationalisierung dieser Forschungsinfrastrukturen wird zunehmen. Wir können in bestimmten Bereichen nur mit solchen großen Forschungsinfrastrukturen weiterkommen. Das geht nicht für alle Bereiche, aber in manchen schon, um auch wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu ziehen oder manches möglich zu machen, was sonst nicht möglich ist. Aber nicht jedes Land braucht diese Forschungsinfrastrukturen auf eigenem Grund und Boden, sondern man muss gucken, wie man mit den begrenzten Ressourcen auch international umgeht. Deutschland wäre aber gut beraten, die eine oder andere wirklich herausragende Forschungsinfrastruktur auf eigenem Boden zu haben, um hier auch attraktiv zu sein. Transfer, letzte Bemerkung. Herr Schlüter ist schon darauf eingegangen, Tiefensee auch. Ich bringe es mal auf den Punkt, bei uns gibt es zu wenig Leute im akademischen Bereich, die Ferrari fahren wollen. Ende der Durchsage. Also, ich sage mal so, wir leben von dem, was erwirtschaftet wird, auch als Wissenschaftsorganisation. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass auch wir unseren Beitrag dazu leisten, bei sozusagen allen hehren Worten über die Bedeutung von Grundlagenforschung für den Erkenntnisgewinn und für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen. Wir müssen auch unseren Beitrag dazu leisten, dass es in Deutschland in Zukunft qualifizierte Arbeitsplätze für qualifizierte Menschen geben wird. Und das hängt auch mit dem Transferthema zusammen. Das müssen wir ernster nehmen. Nicht alle von uns können auf Fraunhofer machen. Aber ich glaube, wir müssen dieses Transferthema auch etwas stärker im Auge behalten. Letzter Punkt, Rahmenbedingungen. Ich beobachte in einigen Bundesländern nicht so sehr auf Bundesseite eine Rolle rückwärts, was Autonomie und Governance anbetrifft an den Hochschulen. Das ist betrüblich. Ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, auch hier wieder aus Gründen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu Zuständen kollektiver Verantwortungslosigkeit der vergangenen, 20 Jahre zurückzukehren. Auch das wird extrem kontraproduktiv sein. Ich bin sogar der Meinung, dass an den Universitäten insbesondere die Governance-Strukturen aber nicht da noch weiter verschlankt werden müssen im Sinne einer stärkeren Zusammenführung von Amt und Verantwortung, damit auch diese Einrichtungen entscheidungsfreudiger, strategiefähiger und umsetzungsstärker werden.